Zip FM
mit den Nachrichten.
Und nun ohne Umschweife zur Sache.
Ich sage Ihnen, Aufschwung, Aufschwung, das wäre es jetzt. Der Aufschwung ist da.
Sie helfen den Armen, wenn Sie die Reichen ausmerzen.
Ave Maria, grazia Pedro.
Zip FM.
Ein Projekt der Freien Radios.
Hallo und herzlich willkommen zu ZipFM. Heute von Radio Dreieckland aus Freiburg mit folgenden Themen. Zunächst ein kurzer Blick nach Köln. Dort besteht seit nun genau 2 Jahren das autonome Zentrum. Dann nach Erfurt. Dort wollte der deutsche Geheimdienst eine Werbeveranstaltung an einer Schule durchführen. Das lief dann nicht ganz so glatt. Dann ein Blick in die Schweiz. Auch dort gibt's die Forderung nach dem bedingungslosen Grundeinkommen. Und zum Schluss geht's ins niederfränkische Würzburg. Dort sind seit über einem Monat Asylbewerber aus dem Iran im Hungerstreik. In Köln gibt es seit 2 Jahren ein autonomes Zentrum. Nachdem letztes Jahr das Bestehen des AZ schon mal bedroht war, ist auch derzeit die Zukunft wieder offen. Die Stadt Köln möchte an die Stelle des AZ einen Grünstreifen legen, während gleich nebenan bereits vorhandene Grünfläche einem Hubschrauberlandeplatz weichen soll. Darüber, über die junge Geschichte des AZ in Köln, seine Gegenwart und Zukunft erfahrt ihr mehr im Interview von Radio Dreieckland aus Freiburg. Zunächst also, was war der Anlass für den Tag der offenen Tür beim AZ in Köln am gestrigen Montag?
Ja, das gibt genau genommen 2 Anlässe. Das eine ist, dass es das autonome Zentrum nicht genau am Sonntag, sondern eigentlich genau am Montag 2 Jahre lang gibt. Da ist die Besetzung genau 2 Jahre her. Das heißt, zum einen ist es der Geburtstag und zum anderen ist es die aktuelle politische Situation, dass gerade fraglich ist, ob es noch einen dritten Geburtstag zumindest in diesem Haus als autonomes Zentrum geben wird. Und da ist der Hintergrund, dass wir einfach nochmal sehr vielen Leuten in Köln oder auch gerne darüber hinaus zeigen wollen, was das AZ alles ist, was es dort alles gibt und genau durchaus auch mal über den Kreis der sonstigen Nutzer hinaus in ganz viele Bereiche geworben haben.
Mhm. Du hast jetzt schon einige Stichworte geliefert. Erstmal vielleicht 2 Jahre ist ja jetzt noch nicht so lange her. Was war denn überhaupt vorher die Situation jetzt auch von der linken Szene in Köln und in dem Viertel, wo ihr jetzt wart? Wie sah es da vorher aus?
Ja, das ist jetzt schwierig zu sagen, ob sich in den 2 Jahren auch da so viel geändert hat. Zumindest in dem Stadtteil Kalk sieht man, dass es, glaube ich, Veränderungsprozesse geht, die jetzt weniger mit dem autonomen Zentrum an sich zu tun haben, sondern die dem allgemeinen Trend in einer Stadt mit rasant steigenden Mieten irgendwie entsprechen. Das heißt, irgendwie ein schleichender Austausch der Bewohnerschaft, ein Abriss von ehemaligen Arbeiterwohnungen hin zu Eigenheimen, die privat veräußert werden. Und das ist so ein Prozess, der allerdings noch nicht vollendet ist, so bei weitem, sondern das ist irgendwie ein Stadtteil ist, der sehr bunt und gemischt ist. Und in dem wir uns auch vorgenommen haben, irgendwie mit dem autonomen Zentrum ein bisschen mitzumischen und nicht einfach, also die Vertreibungsprozesse, die wir sehen, ein bisschen auch zu stören.
Ja, also eine Art von Gentrifizierungsentwicklung in Köln, wie es sie ja auch in vielen anderen Städten Deutschlands und Europas ja auch zu beobachten sind. Gab es denn vorher in Köln so etwas wie ein autonomes Zentrum oder einen ähnlichen linken Treffpunkt überhaupt?
Es gibt tatsächlich auch parallel zum AZ kleinere Orte. Das, was uns gefehlt hat, als wir das vor 2 Jahren besetzt haben, war vor allen Dingen ein größerer Ort, wo man viele unterschiedliche Sachen unter einem Dach quasi machen kann. Also wo auch mal Platz ist für ein Konzert, eine Soli-Party oder größere Veranstaltungen. Es gibt kleinere Räumlichkeiten, die auch weiterhin bestehen und weiterhin genutzt werden. Aber in der Form gab es das nicht. Vor allen Dingen als ein Anlaufpunkt für so viele Menschen, wie das AZ derzeit gerade darstellt.
Und ihr habt dann dieses Gebäude, in dem sich das AZ befindet, dann auch vor 2 Jahren tatsächlich besetzt. Vielleicht kannst du zur Entstehungsgeschichte da ein bisschen was erzählen.
Ja, wir haben das nicht aus heiterem Himmel gemacht, sondern das Ganze angefangen, nachdem im gleichen Stadtteil ein Wohnprojekt, in dem Fall legal gemietet war, geräumt wurde, die sogenannte Schnapsfabrik. haben wir eine Kampagne gestartet, die für so ein solches autonomes Zentrum gestritten hat. Das ging Ende Januar, ein Jahr vor der Besetzung los, und wir haben ein Jahr lang Aktionen in den Straßen gemacht, auf unser Anliegen aufmerksam gemacht mit Pressearbeit etc. Das heißt, es war nicht wirklich überraschend, dass diese Besetzung stattfindet, also abgesehen vom Zeitpunkt und dem Gebäude, waren, glaube ich, alle darauf vorbereitet. Und das hat uns, glaube ich, auch von der ersten Minute an sehr viele Unterstützer bereitet.
Und wie ist dann so das Publikum, das dieses AZ nutzt? Ist das dann eher Szenepublikum oder seid ihr dann da, habt ihr ein gutes Verhältnis auch zu Anwohnerinnen und dass es auch im Viertel dann eine aktive Rolle auch spielt, dieses Zentrum?
Ja, also Kalk ist tatsächlich ein sehr vielseitiger Stadtteil. Wir haben auf jeden Fall weit über die Szene hinaus irgendwie Besucherinnen unterschiedlichster Art. Das können halt irgendwie Studentinnen sein, das können aber auch Jugendliche aus dem Stadtteil sein. Teilweise auch kommen Nachbarn zu unseren Kneipenabenden oder ähnlichen Dingen vorbei. Es gibt allerdings, glaube ich, auch Leute, die da durchaus noch Distanz wahren und sich das mal kritisch angucken ab und zu, vielleicht beim Nachbarschaftscafé am Wochenende mal vorbeischauen oder so.
Und das wollt ihr jetzt quasi dann auch nochmal ein bisschen ändern durch diesen Open Day.
Genau, darum geht es uns vor allen Dingen, dass die Leute sozusagen, es wäre nicht so, als wenn die Türen immer zu seien im AZ, aber bei so einer tatsächlich expliziten Einladung nochmal die Chance vielleicht ergreifen, die autonome Hemmschwelle zu überschreiten.
Gestern am Montag gab es eine Werbeveranstaltung der besonderen Art im Erfurter Ratsgymnasium. Prall gefüllt war die Schulaula, als Innenminister Jörg Geibert von der CDU eine Werbeveranstaltung des Thüringer Geheimdienstes eröffnen wollte. Schon das Wort Geheimdienst klingt nicht so gut, deshalb heißt der Geheimdienst in, sagen wir mal, Westdeutschland ja auch beschönigend Verfassungsschutz. Und der Geheimdienstchef, vulgo Verfassungsschutzpräsident Thomas Sippel, wollte nun also gestern im Erfurter Gymnasium die Wanderausstellung zum Thema Feinde der Demokratie eröffnen, und genau dagegen regte sich Protest von Seiten der Eltern und SchülerInnen. Die meldeten sich dann ganz gut zu Wort und konfrontierten die Herrschaften des Thüringer Geheimdienstes mit ihren Neonazi-Aktivitäten gegenüber der NSU, dem nationalsozialistischen Untergrund. Dazu jetzt zwei SchülerInnen in einem Gespräch mit dem Freien Radio FSK aus Hamburg.
Es war so, dass halt der Verfassungsschutz an unsere Schule kam und eine Ausstellung erstmal über Rechtsextremismus dort präsentieren wollte. Und das ist ja an sich löblich, aber wir finden es halt nicht gut, dass der Verfassungsschutz an eine Schule kommt. Also im Geheimdienst finden wir halt an einer Schule echt nichts zu suchen. So. Und deswegen haben wir unserem Schulleiter einen offenen Brief geschrieben, in dem wir sozusagen kritisieren, dass er den Verfassungsschutz an die Schule gelassen hat sozusagen. Und er ist auf unseren Brief aber nicht eingegangen. Und deswegen haben wir dann probiert, bei der Veranstaltung an sich nochmal Kritik am Verfassungsschutz zu üben. Ja.
Wie sah dieser Versuch aus?
Ja, also es gibt ja irgendwie in Deutschland dieses Kontroversitätsgebot, dass bei Veranstaltungen politischer Bildung nicht nur eine Meinung irgendwie zu Wort kommen darf, sondern dass immer beide Seiten beleuchtet werden müssen. Und wir hatten halt... Wir dachten uns halt, dass es wahrscheinlich bei dieser Ausstellung nicht so sein wird. Und bei dieser Eröffnungsveranstaltung halt nur eine Seite zu Wort kommt. Und deswegen wollten wir halt auch im Interesse der Schüler, dass die halt nicht nur eine Meinung hören, wollten wir sozusagen noch unsere Kritik am Verfassungsschutz auch noch mit rüberbringen. Und deswegen haben wir halt gefordert, dass auch zwei Redner von uns reden dürfen. Was erstmal dem wurde erstmal nicht stattgegeben im Vorfeld, aber wir haben uns dann während der Veranstaltung Gehör verschafft und dann auch unsere Reden halten dürfen.
Wie habt ihr, also die Schülerinnen und Schüler, euch überhaupt dieser ganzen Thematik genähert? Vielleicht könnt ihr nochmal das ein bisschen herleiten. So ganz selbstverständlich ist es nämlich nicht aus meiner Kenntnis, dass Schülerinnen und Schüler an den Schulen sich derartig in die Bresche schmeißen und wirklich offensiv demokratische Verhältnisse einfordern.
Die ganze Geschichte mit dem Verfassungsschutz ging ja letztes Jahr so richtig los, dass man sehr viel auch damit zu tun bekommen hat. Und da haben auch wir uns schon die ersten Gedanken gemacht. Und als wir dann gehört haben, dass der Verfassungsschutz an die Schule kommt, wie schon erwähnt, haben wir uns dann Gedanken darüber gemacht, was kann man machen. Und haben uns selbst halt auch ein bisschen darüber aufgeklärt, was ist Verfassungsschutz, wofür ist er da und was soll die Ausstellung sozusagen aussagen.
Ja, wir hatten halt, es gibt ja verschiedene Kritikpunkte am Verfassungsschutz und der eine ist halt jetzt dieser Hauptkritikpunkt aktuell, die Verstrickung mit dem nationalsozialistischen Untergrund und mit V-Männern, die bezahlt wurden vom Verfassungsschutz und damit dann den Thüringer Heimatschutz aufgebaut haben und solche Sachen. Das ist ein ganz großer Kritikpunkt und wir finden es jetzt halt unmöglich, dass der Verfassungsschutz genau jetzt eine Ausstellung über Rechtsextremismus halt auch abhält und das auch noch gerade an der Schule. Was halt der zweite Kritikpunkt ist, dass ein Geheimdienst unserer Meinung nach nichts an einer Schule zu suchen hat. Und das dritte ist halt auch, dass wir sehr kritisieren, dass also beim Verfassungsschutz zum Beispiel einfach dieser Links- und Rechtsextremismus gleichgestellt wird und Rechtsextremismus verharmlost wird und Linksextremisten, also angebliche Linksextremisten, die gegen Nazis auf die Straße gehen, auch kriminalisiert werden, was wir halt auch nicht gut finden.
Vielleicht schildert ihr alle zusammen jetzt nochmal, was dort inhaltlich eigentlich von Seiten des Verfassungsschutzes, des Innenministers und so weiter präsentiert worden ist.
Naja, was vom Innenminister und vom Verfassungsschutz kam, hat eigentlich relativ wenig verwundert. Das ist das, was wir uns schon gedacht haben. Also wir haben halt dargelegt, dass die Verfassung bedroht ist, dass der Staat bedroht ist, auch in Thüringen, von Linksextremisten, Rechtsextremisten und ausländischen Extremisten, haben sie tatsächlich gesagt. Man hat es auch auf dem Flyer der Ausstellung gesehen, da sieht man nebeneinander ein Bild von jemandem, der ein Hakenkreuz tätowiert hat, ein Bild von jemandem, der ein Palituch trägt und ein Bild von jemandem, der bunt gefärbte Haare hat. Das steht wohl für den Verfassungsschutz Thüringen auf einer Stufe. Und ja, so wurde das dann auch erzählt. Es wurde halt die RAF bemüht als Beleg dafür, wie gefährlich Linksextremismus in Thüringen ist. Es wurden Safisten bemüht, die wohl in Thüringen irgendwann im letzten Jahr mal eine seltsame Koranübersetzung verteilt hatten und wurden übergeleitet gleich von der RAF zur NSU, als hätte es sowas wie die Wehrsportgruppe Hoffmann oder so überhaupt nie gegeben. Es wurde betont, die Verfassung müsse geschützt werden und dafür sei eben der Verfassungsschutz das richtige Instrument. Darum ging es eigentlich, nichts Überraschendes. Und zu der Kritik, die vorgebracht wurde, kam vom Verfassungsschutz Thüringen das, was in letzter Zeit immer kommt, nämlich dass die richtig großen Skandale unter der Amtszeit vom Vorgänger von Herrn Sippel, unter der Amtszeit von Helmut Röver passiert sind. Das stimmt, zweifelsohne, das ist richtig. Und dass die Ausstellung schon geplant worden sei, bevor die ganzen Vorgänge um den nationalsozialistischen Untergrund öffentlich geworden sind. Das kann ich nicht beurteilen, aber trotzdem kann man ja auch, wenn man als Behörde so derart in die Kritik gerät, eine geplante Ausstellung durchaus noch absagen und sich halt darum kümmern, das aufzuklären, was da gelaufen ist.
Schuldenkrise in Europa, Finanzkrise bei Banken und ein System, das auf ständigem Wachstum beruht. Das weckt vielerlei Kritik, doch halten sich die meisten Leute mit etwas grundsätzlicheren, lateinisch radikaleren Ideen zurück. Eine Gruppe um den ehemaligen Schweizer Bundesratssprecher Oswald Sick möchte das jetzt ändern. Sie hat gestern die Schweizer Volksinitiative für ein bedingungsloses Grundeinkommen vorgestellt, das Freie Radio Rabe aus Bern berichtet.
2.500 Franken im Monat für alle. So könnten sich die Initianten ein Grundeinkommen vorstellen. Jede erwachsene in der Schweiz wohnhafte Person hätte Anrecht auf dieses Grundeinkommen und zwar bedingungslos. Wie hoch der monatliche Betrag sein soll, ist in der Initiative nicht festgelegt. Finanziert würde das Grundeinkommen einerseits durch weniger Sozialversicherungen, aber auch durch billigere Arbeit. Auch diese Punkte wären vom Parlament zu regeln. Das Grundeinkommen wäre nur knapp existenzsichernd, doch das ist auch nicht das Ziel der Initiative. Lohnarbeit, IV oder AHV gäbe es nach wie vor. Die Hauptfrage aber bleibt, würde da überhaupt noch jemand arbeiten? Mitinitiant und langjähriger Bundesratssprecher Oswald Sick meint dazu:
Vor 100 Jahren gewissermaßen kam die damals revolutionäre Idee auf, man müsste eine Altersversicherung einführen. Das war damals überhaupt nicht bekannt, dass man die menschliche Arbeit einmal abschließen müsste, um danach arbeitsfrei bis an sein Lebensende zu verbringen. Und jetzt geht es eigentlich darum, dieses Grundeinkommen, das heute nur die älteren Jahrgänge haben, dass dieses Einkommen allen zugutekommt.
Die Wettbewerbsfähigkeit der Schweiz würde mit dieser Initiative gestärkt, weil die Arbeit billiger würde. Doch besteht nicht die Gefahr, dass die Wirtschaftsleistung einbrechen würde? Mitinitiator und Autor Daniel Straub sieht diese Gefahr nicht.
Ich habe mit einem erfolgreichen Technologieunternehmer gesprochen kürzlich und der hat mir gesagt, wenn es das bedingungslose Grundeinkommen gäbe, dann hätte er schon während der ETH ein Start-up gemacht und hätte viel früher die Möglichkeit gehabt, innovativ tätig zu sein. Ich verstehe ganz gut die Angst, dass man denkt, dass dann weniger gearbeitet würde. Aber ich glaube, diese Angst ist unbegründet.
Heute wird sehr viel soziale Arbeit unentgeltlich geleistet. Das Grundeinkommen würde diese Arbeit fördern, weil jede Person mehr Zeit für gemeinschaftliche Zwecke einsetzen könnte. Die Theologin und Mitinitiantin Ina Pretorius meint, dass die meisten Leute sich freiwillig engagieren würden.
Für mich ist es ein Grundsatzentscheid. Also ob ich auf die Fähigkeit der Menschen selber zu beurteilen, was notwendig ist und was ihre Fähigkeiten sind, setze. Oder ob ich sage, ich muss das den Leuten sozusagen befehlen, weil sonst nichts passiert.
Das heißt aber wiederum, dass man den Menschen eine hohe Eigenverantwortung zutrauen würde. Und das scheidet die Geister. Es gehört zu den Grundsätzen des Systems, dass das Grundeinkommen bedingungslos sein soll. Um einen Konsens zu finden, könnte Ina Pretorius aber auch damit leben, wenn es nicht bedingungslos wäre.
Dass man im Sinne der Pädagogik, der Gesellschaftspädagogik, der Bewusstseinsbildung den Leuten erstmal zeigt, das ist notwendig und das muss irgendjemand tun. Und dass man da in der Übergangszeit, aber erst nachdem die Initiative angenommen ist, sowas wie Bedingungen einführt, okay, wäre denkbar.
Das Initiativkomitee wird von keiner großer Partei unterstützt und ist deshalb parteipolitisch unabhängig. Deshalb erwartet Mitinitiant Oswald Sick in den politischen Diskussionen auch kein Links-Rechts-Schema. Allerdings ist er davon überzeugt, dass visionäre Ideen viel Zeit brauchen.
In 3-4 Jahren, wenn unsere Initiative zur Abstimmung kommt, erwarte ich eigentlich noch kein Ja. Aber alle großen politischen Ideen in der Geschichte der schweizerischen direkten Demokratie haben ungefähr 3 Anläufe gebraucht, bis sie dann realisiert worden sind. Man sagt ja immer, die demokratischen Mühlen mahlen langsam. Das stimmt sicher und so wird es auch beim Grundeinkommen sein. Aber ich bin überzeugt, irgendwann kommt es.
Die Initianten haben nun anderthalb Jahre Zeit, um die nötigen 100.000 Unterschriften zusammenzubringen.
Seit Mitte März sind 10 Asylbewerber aus dem Iran vor dem Würzburger Rathaus im Hungerstreik. Das sieht die Würzburger Regierung nicht gerne und stellt Verbote auf. Wolfgang Baumann, Würzburger Rechtsanwalt für Verwaltungsrecht, vertritt die Protestierenden vor Gericht. Wir sprachen mit ihm über den bisherigen Verlauf.
In Würzburg demonstrieren Asylanten auf einem öffentlichen Platz direkt an der alten Mainbrücke vor dem Rathaus. Der Grund ist der, dass sie seit Jahren, zum Teil bis zu 10 Jahren, auf die Entscheidung über ihren Asylantrag warten und keine bekommen haben. Des Weiteren sind die Asylanten untergebracht in einer Gemeinschaftsunterkunft, zum Teil zu viert, zu fünft in einem Raum. Völlig unbekannte Menschen, die da wie in einem Gefängnis zusammenleben müssen und dann auch die übliche Einheitskost bekommen, die nicht Rücksicht nimmt auf religiöse Hintergründe. Man kennt das ja, dass Mohammedaner da auch mit dem deutschen Schweinefleisch gewisse Schwierigkeiten haben. Und da haben die sich zusammengetan und haben gesagt, das wollen wir nicht mehr, und sind dann in die Stadt gezogen und haben dort einen Pavillon aufgemacht, haben die Menschen, die da auf diesem doch sehr frequentierten Platz immer wieder vorbeikommen, unterrichtet über ihre Probleme und die Presse dazugezogen. Es kamen Politiker dazu aus Bayern, aus Baden-Württemberg, aus ganz Deutschland zwischenzeitlich, und haben das Problem erkannt. Der Würzburger Bischof ist auch dort gewesen, auch der Oberbürgermeister hat sich erkundigt, was das Problem ist, und alle fordern sie eigentlich, dass die Gemeinschaftsunterkunft aufgelöst wird.
Die Stadt Würzburg hat ja dann den Demonstranten verboten, weiter dort auch zu nächtigen vor dem Rathaus. Was waren denn die Gründe, die von der Stadt Würzburg genannt wurden?
Ja gut, das Ganze dauert ja schon einige Zeit, und zunächst gab es einen Pavillon, dann gab es einen zweiten und dann wurde noch ein größeres Zelt aufgebaut. Zunächst war es ein Rotkreuzzelt, weil ein Hungerstreik stattgefunden hat und die Entkräfteten dann untersucht werden mussten, und dann wurde ein der Witterung entsprechend beheiztes Zelt aufgestellt. Das hat natürlich Stirnrunzeln rundherum hervorgerufen, weil da Geschäfte sind Banken und Cafés mit im Vorplatzbereich aufgestellten Stühlen, und da gab es also gewisse Unvereinbarkeiten. Da hat die Stadt dann aus Gründen der Sicherheit und Ordnung die Demonstranten des Platzes verwiesen. Vor allen Dingen hat man sich gestört daran, dass sie auch genächtigt haben in den Zelten, was beim Hungerstreik ja das Übliche ist. Und es kam dann Sympathisanten auch von der Börsenszene und haben sich dann auch angesiedelt, sodass es dann doch schon eine gewisse Agglomeration von Zelten war. Man hat dann erklärt, man müsse woanders hin. Man hat einen Platz angewiesen, direkt bei der Regierung von Unterfranken. Da ist allerdings tote Hose, wie man so schön sagt. Da kommt niemand vorbei, nur die Beamten der Regierung von Unterfranken. Die zynische Begründung war dann, die verantwortlichen Entscheidungsträger der Regierung von Unterfranken, die sind ja diejenigen, die am wesentlichsten davon unterrichtet werden müssen. Andere da nicht so wichtig. Da könnte man das ja dann auch auf die grüne Wiese verlegen. Dagegen hat man sich gewehrt.
Und auf welche rechtlichen Grundlagen berief sich denn die Stadt Würzburg, als sie die Demonstranten des Platzes verwies?
Die Stadt Würzburg hat eine eigene Satzung zum Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Die ist vor kurzem erlassen worden, ist sehr umstritten hier. Der Sicherheitsreferent ist da schon im Stadtrat auch mehrfach angegriffen worden. Und da steht drin, dass man auf öffentlichen Plätzen nachts nicht übernachten darf. Da will man natürlich denjenigen, die hier auf Parkbänken übernachten oder in Parks liegen, zu Leibe rücken. Sprich Obdachlosen und wie man hier sagt, dann Stadtstreicher. Das ist der Grund, warum die Satzung erlassen worden ist. Nur die ist nicht gut kompatibel mit dem Demonstrationsrecht, dem Versammlungsrecht aus Artikel 8 des Grundgesetzes. Da war natürlich ein Streit angesagt.
Und der Bayerische Gerichtshof hat ja heute einen Eilbeschluss zur Beschwerde der Asylsuchenden verfasst. Worum geht es denn und was sieht er genau vor?
Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof hat aufgrund eines Eilantrags entschieden, dass die Asylanten nun auf einem frequentierten Platz in Würzburg, nämlich sozusagen im Herzen der Stadt, am unteren Markt, direkt vor einer Bank und einem Kaufhaus wiederum, sich niederlassen dürfen. Und man hat auch entschieden, dass zwei Pavillons errichtet werden dürfen. Die Stadt hat nur einen akzeptiert gehabt, aber es dürfen jetzt zwei sein, insgesamt 18 Quadratmeter groß. Und die dürfen dann auch, wenn das Wetter ungünstig ist, mit Seitenwänden versehen werden, sodass dann auch ein gewisser Halleneffekt entsteht. Dann wurde noch entschieden, das war der dritte Punkt, dass man, wenn man natürlich da ganztägig steht, was zugesichert wurde, dass das rechtens ist und mit dem Versammlungsrecht natürlich eng verbunden ist, dass man dann auch müde werden kann und dass man dann auch in Schlafsäcken nächtigen darf. Das bringt das Demonstrationsrecht so mit sich, sagten die Richter beim Verwaltungsgerichtshof in einer ja doch überraschenden Klarheit. Denn das gerade war ja der Verstoß gegen die Satzung. Und die Satzung, die muss zurücktreten, weil diese Ruhepausen von Artikel 8 Grundgesetz geschützt sind. Um eine effektive Kundgabe des Anlagens der Versammlungsteilnehmer zu gewährleisten, muss man auch akzeptieren, dass die Demonstranten in Schlafsäcken ausharren und praktisch Nachtwache haben. Das hat man der Stadt Würzburg so in Rechtsbüchlein geschrieben. Und gleichzeitig hat man allerdings auch dieses an sich vorgesehene 30 Quadratmeter große Zelt zur Unterbringung nicht akzeptiert im Eilverfahren und hat gesagt, weil ja nur noch ein paar Tage vergehen, bis dann auch dieser Aufenthalt nicht mehr stattfindet, wäre es jetzt doch gar nicht mehr nötig, zumal man das Ganze über die Pavillons erledigen kann und die Menschen informieren kann in den Pavillons und da kann man auch Unterschriften sammeln und da kann man auch Diskussionsrunden machen im Pavillon. Ist natürlich sehr beengt und deswegen wird es wahrscheinlich auch noch weitergehen in der Diskussion.
Das ist ja wenigstens schon mal ein Teilerfolg. Gibt es denn schon weitere Fortschritte?
Ja, das ist jetzt die Frage. Es ist ein Antrag gestellt worden von den Initiatoren, dass man auch ein großes Aufenthaltszelt von ca. 30 Meter aufstellen darf. Der Grund ist der, dass man so viele Bilder von den Gräueltaten in den verschiedenen Ländern, aus denen die Asylanten kommen, auszustellen hat, dass da natürlich der Pavillon nicht reicht. Und bei schlechtem Wetter, wie wir es gerade haben, sind die Bilder sofort kaputt. Deswegen möchte man dieses große Zelt jetzt dann in 14 Tagen aufbauen. Und bis dahin wird man natürlich weiter mit Auseinandersetzungen zu rechnen haben. Am Samstag ist der Aktionstag Flucht nach vorn. Und da ist ja ein bundesweiter Aktionstag. Und da wird es eine größere Demonstration am Hauptbahnhof in Würzburg geben. Das sind natürlich alle Probleme dann Thema.
Wie hat sich denn die Zusammenarbeit mit den Demonstranten gestaltet von Ihrer Seite aus?
Ich als Rechtsanwalt habe da überhaupt kein Problem gehabt. Man kam sozusagen kurz bevor alles abgebaut werden sollte, weil die Stadt Würzburg ja die Anordnung getroffen hat, es muss alles weg. Und wir hatten gut eine Stunde Zeit, dann unseren Schriftsatz, also die Eilantragsschrift zum Verwaltungsgerichtshof zu bringen. Das war am späten Nachmittag und das Gericht hat dann abends noch die Stadt Würzburg angehört. Man hat dann bis in die Nacht hinein geschrieben und am nächsten Morgen ist dann entschieden worden.
Und was würde die Streikenden erwarten? Müssten sie wieder in ihr Heimatland zurück?
Ja, zunächst müssten sie in ihre Gemeinschaftsunterkunft zurück, wenn sie nicht mehr im Freien in der Stadt, in der Innenstadt demonstrieren. Und es können ja nicht die vielen Personen, die jetzt Asylsuchende sind und in Würzburg zusammengepfercht sind in einer alten Kaserne, auf den Marktplatz gehen. Die haben das schlimmere Leben momentan in der Gemeinschaftsunterkunft, die auch der katholische Bischof hier in Würzburg für völlig unzumutbar erklärt hat. Und es waren auch Parlamentarier aller Parteien aus dem Bayerischen Landtag hier und haben gesagt, es muss aufgelöst werden. Aber da glaubt momentan noch keiner daran, dass die Gemeinschaftsunterkunft aufgelöst wird.
Jo, das war's für heute. Schönen Dank fürs Zuhören. Morgen kommt CBFM dann vom Freien Radio aus Marburg. Bis dann. Tschüss.